und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Critic Defended Movie. Ich rede heute ganz schön schnell, habe ich festgestellt. Und wir werden auch ganz schnell reden müssen, denn wir haben viel abzuhaken. Und wer sind wir? Wir sind Max und Maxi. Ich bin Max, das andere ist Maxi. Ich nenne mich zuerst, weil ich ein Esel bin. Und wir zwei werden heute, also ich, der Esel und Maxi, und ich habe mich schon wieder zuerst genannt, ich bin sehr talentiert. Wir werden heute eine lange, lange Liste mit Filmen abhaken, die wir so im Herbst gesehen haben. Wir werden diese Folge nennen, das wisst ihr eh, alles, was ihr im Herbst nicht gesehen haben müsst. Also das nicht in den Klammern. Das ist meine coole Marketing-Idee. Und ja, momentan bringen wir nur eine Folge pro Woche raus. Das habt ihr richtig festgestellt. Warum machen wir das? Keine Ahnung. Viel zu tun. Hallo Maxi, wie geht's dir? Hattest du einen schönen Herbst? Ist diese Folge der offizielle neue Winteranfang jetzt quasi?
25. November? Ja. Gute Frage. Also es wird langsam kälter, mein Auto friert langsam ein. Ich würde dich aber hier ungern abschneiden, denn für all die Leute, die diesen Witz jetzt gerade verstanden haben, das heißt, ihr guckt gerade auf YouTube zu, da könnt ihr uns sehen, falls ihr gerade nur audiovisuell uns hört, könnt ihr gerne natürlich hier weiterhören oder guckt auch uns auf YouTube oder für all die Leute, die auf YouTube gucken, wir sind überall zu finden. Ja, aber heute, wie gesagt, steht ein Filmtagebuch an. Was ist das? Wir listen quasi einfach Filme, auf die wir geguckt haben. Alles natürlich non-spoilerfrei. Also,
das ist ja fantastisch.
Und aka spoilerfrei, nicht non-spoilerfrei. Das wäre ja nicht spoilerfrei. Somit, you get what I mean.
Ja, was ist los mit dir? Brauchst du Urlaub?
eigentlich waren wir doch jetzt im Urlaub. Nee, und
du warst im Urlaub? Ja. Lol.
Ja, unser Podcast-Urlaub ja quasi.
Achso, okay, crazy.
Gut, genau, und da werden wir euch einfach mal ein bisschen so erzählen. Das heißt, wenn ihr euch ein bisschen riesen lassen möchtet, ein paar Inspirationen für Filme und Serien so haben möchtet, hört gerne im Gag zu. Und wir probieren das natürlich sehr cool für euch so zu machen.
Cool.
Ich würde sagen, ich fange an, ich habe ja mehr Filme, bekanntlich. Spaß. Mach du. Go, go.
Ich habe sogar, ich weiß nicht, ob das heute drankommt, aber ich habe auch Bücher gelesen. Und ich will zumindest zwei davon erwähnen, zwei Weltliteraturklassiker, die jeder Mensch mal gelesen haben sollte, von zwei bedeutenden Literaten des 20. Jahrhunderts. Das eine ist Hemingway, das andere ist Albert Camus. Und ja, Hemingway heißt hat auch einen Vornamen. Aber den habe ich jetzt nicht gesagt. Ich weiß nicht wieso. Warum habe ich den nicht gesagt? Ja, Ernest Hemingway, genau. Mir ist natürlich eingefallen. Und ich habe ihre größten Werke, würde ich jetzt mal behaupten, gelesen jeweils. Zum einen nämlich Der alte Mann und das Meer. Im Englischen The Old Man and the Sea. Ich habe es aber tatsächlich auf Deutsch gelesen.
Ich glaube, ich auch. Ja, ich
also, du hast gesagt, du hast die gleiche Edition und ich habe keinen englischen Text da drin.
Ich muss sagen, ich habe es gelesen, für mich währenddessen übersetzt und quasi so gelesen, ja.
Okay, interessant, weil das ist eine Neuübersetzung gewesen hier scheinbar mal. Also ich weiß nicht, wie alt die jetzt ist, aber da stand mit neuer, moderner Übersetzung. Keine Ahnung, ob das irgendwie relevant ist, ob da jemand einen Buchstaben ausgetauscht hat oder ob es ganz ein anderes Erlebnis ist. Wer weiß, keine Ahnung.
Weil ich kann auch ein Buchstabe ein ganz anderes Erlebnis sein.
Ja, fand ich sehr gut. Ich war tatsächlich sehr überrascht, dass es so kurz ist. Also, ich meine, ich bin jetzt nicht die Leserate, aber ich hatte das auch, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen durch. Und das sind ja 150 Seiten, die jetzt auch nicht irgendwie so Bibelseiten sind, die von oben bis unten vollgeschrieben sind, sondern 150 normale Seiten, vielleicht sogar weniger als normal. Was ist normal?
Für all die Leute, die sich denken, Alter, ich möchte ein paar Filmempfehlungen jetzt hier haben, du, Buch.
Ja,
noch ein anderes Buch.
Ich will einfach ein bisschen intelligenter rüberkommen als sonst, weißt du. Und dann habe ich natürlich Der Fremde von Albert Camus gelesen. Ich glaube, während Corona haben alle die Pest gelesen. Ich kenne
ihn nicht, glaube ich.
Ja, das ist sehr interessant.
Der
und,
ist mir fremd.
Ich würde aber behaupten, dass Der Fremde eigentlich vor Corona zumindest das Hauptwerk war. Jetzt ist die Pest irgendwie wieder so in den Mainstream gekommen. So in den Bücher-Mainstream. Ich stelle mir das gerade vor, so der Bücher-Mainstream ist wiederum einfach so die verrückten Intellektuellen für alle anderen, für den normalen Mainstream, glaube ich. Na egal.
I see.
Das ist so gut, dieses Buch, dass es in meine Lieblingsbücherliste quasi direkt eingezogen ist. Ich finde, das ist fantastisch, dieses Buch. Ich habe noch nie ein Buch gelesen, was wenn man die letzten Zeilen liest, einfach so viel, so komplett wird, so vollkommen, so. Ja, so alles hat seine Daseinsberechtigung, wenn man zu Ende gelesen hat, finde ich. Und das ist einfach fantastisch. Vor allem das Ende ist halt fantastisch. Das Ende ist so ein bisschen, ich weiß gar nicht, mit was ich das vergleichen soll, aber wenn man sich so denkt, man mochte Joker, aber Joker macht nicht alles richtig, dann lest vielleicht mal Der Fremde.
Welcher Joker?
Der Film Joker.
Achso, okay. Wenn ihr einen Film sieht, ja, und euch denkt, das muss ich jetzt vergleichen, dann holt euch ein Buch. Nice. Ja, okay, sehr coole Empfehlung. Könnt ihr jetzt noch ganz kurz büchertechnisch abhaken. Ich kann ja lediglich kurz Abwehr geben, dass ich jetzt nochmal die Ehre hatte, von dir den Gedankenstoß zu bekommen, dass ich ja Watchmen nochmal lesen soll, und ich hatte so viel Spaß bisher. Ich habe es aber noch nicht durch. Ich glaube, ich bin jetzt bei 9 von 12 Kapiteln jetzt. Also ist noch ein bisschen bis zum Ende, aber mir ist aufgefallen, was für ein tolles Meisterwerk dieses Buch ist. Unter anderem habe ich Laws of Human Nature in Englisch fertig gehört. Meine 26 Stunden habe ich auch als Buch ja da von Robert Greene. Hat richtig Spaß gemacht und war echt ein cooles Buch. Hat mich
nicht so ganz nicht aus... Achso, ich dachte, jetzt kommt schon das Nächste.
Nee, sorry. Hat mich jetzt nicht 100% aus den Socken gehauen, weil teilweise... Ich glaube, das ist eben ein Buch, das muss man studieren, und besonders durch die langen Geschichten, die da teilweise drin sind, zieht sich das Buch auf jeden Fall sehr, sehr stark. Ich glaube aber, dass die Punkte, die darin angesprochen werden, wirklich sehr wichtig sind, die einfach sich regelmäßig vor Augen zu halten.
Was meinst du mit wichtig, in welcher Hinsicht?
Um die menschliche Natur besser zu verstehen, was halt das Ziel des Buches ist.
Okay.
Lied.
Ja, ich frage mich halt nur so, ist es so zu besserem Verständnis unserer Gesellschaft oder um vielleicht auf diese Gesetze zu nutzen, so in der Hinsicht halt die Frage, so was eher zutrifft. Also wenn ich ein Buch über Rassismus zum Beispiel lese oder über, weiß nicht, die Unterdrückung der Frau im Patriarchat in den letzten 2000 Jahren, wenn nicht so lange, sogar länger, dann ist es ja, glaube ich, ein anderes wichtig, sich das vor Augen zu führen, als jetzt so, würde ich jetzt mal so einfach in den Raum
werfen. Dem stimme ich zu. Also ich meine, das Buch heißt ja Die Gesetze der menschlichen Natur, das heißt, es geht eben darum, ein Student der menschlichen Natur zu werden und einfach diese besser zu verstehen. Das betrifft sowohl individuelle, also 1-zu-1 Interaktionen, aber auch, finde ich, und da muss ich sagen, du hast ja, glaube ich, 2/3 gehört, ne? Du hast ja den dritten Teil noch nicht gehört, soweit ich das im Kopf habe.
Ja, Fun Fact, ich habe ja mein Handy währenddessen gewechselt. Und da scheint eine ganz andere Audible-Version drauf zu sein, weil auf meinem alten Handy konnte ich 3 einzelne Teile runterladen. Wenn ich hier runterlade, habe ich einfach das Ganze.
Okay, ja, das ist komisch.
Das ist richtig weird. Also vielleicht war das so, oder vielleicht ist Audible so intelligent zu sehen, okay, Max, du hast nur so und so viel Speicherplatz, deswegen kriegst du hier in Parts, aber ich habe das dann neu runtergeladen, war, glaube ich, einfach komplett. Es ist komisch. Also hätte ich es jetzt erst angefangen, hätte ich wahrscheinlich nie nach 2/3 genau den Einschnitt gemacht. Mein Handy kontrolliert mein Leben. Ich fühle mich verloren. Krass.
Auf jeden Fall, was ich dir sagen kann, ist, dass ich persönlich den dritten Teil, dass ich da 2 Teile sehr, sehr spannend fand und die mich wirklich auch sehr reingezogen haben. Und insbesondere natürlich auch noch das letzte Kapitel, ja, Meditate on Your Own Mortality, war auch ein sehr, sehr schöner Abschluss natürlich zu dem Buch. Also mir hat, glaube ich, der dritte von 3 Teilen, glaube ich, am besten gefallen. Wobei natürlich man sagen kann, es jede einzelne, also man sollte eigentlich, wenn dann eher die Gesetze so aufwiegen, aber er kann natürlich jetzt auch nicht, wie die Geschichten da genau passiert sind. Das sind natürlich einfach Beispiele. Gut, ich würde sagen, genug über Bücher geredet, die Leute sind eigentlich hier wegen Filmen. Ja. Was hast du so geschaut, Mate? Ganz zurück in August oder September, was brennt dir auf der Seele, was du noch nicht den Leuten mitgeteilt hast?
Ich fange gleich mit dem Aktuellsten an.
Ich habe wie
viele Menschen habe auch ich die Serie Arcane geschaut. Arcane ist eine Netflix-Serie, die sich...
Ich dachte, League of Legends.
Bitte?
Ich dachte, League of Legends.
Ja, also Arcane ist eine Netflix-Serie, die sich das Universum aus dem beliebten Online-MOBA, schätze ich mal, dürfte es sein. Das ist absolut nicht mein Genre eigentlich, aber LOL.
MOBA?
Ja.
Mother of Base? Oder wie meinst du? Was heißt MOBA für all die Leute, die es nicht wissen?
Ich weiß es nicht.
Okay, ich hätte einfach Game gesagt, aber du wolltest ja MOBA sagen.
Ja, es ist ein Game, weißt du, hier Tetris ist ein Game, genauso wie Assassin's Creed, genauso wie Battlefield, aber die haben doch alle nicht viel gemeinsam, so würde ich
sagen. Ja gut, dass du MOBA gesagt hast, um es näher zu erklären, wenn ich dich jetzt frage, was es heißt.
Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube irgendwie Multiplayer Online Battle Arena könnte es sein.
Ich glaube auch einige Spiele. Die da runterfallen.
Hä, Alter, Mann, fick dich. Es ist ein sehr beliebtes Online-Spiel.
Kennt man, glaube ich.
So, ich habe es nicht gespielt. World of Warcraft? Ich schlag dich gleich, ey.
Gab's da nicht auch den Film zu hier? Okay, wie hat dir Arcane gefallen?
Ich ja kann das Universum natürlich nicht. Ich kenne auch die Charaktere nicht. Aber ich habe das teilweise zusammen mit jemandem geschaut, beziehungsweise dann drüber geredet mit jemandem oder sogar mit mehreren Leuten, die sich dort auskennen, die das regelmäßig spielen. Ich habe aber wie manch anderer, der das jetzt vielleicht gesehen hat, habe ich überhaupt nicht den Drang, jetzt mit League of Legends anzufangen. Also wirklich null.
Aber schade, hat die Marketingmaßnahme ja nicht geklappt.
Ja, wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann Arcane-Filmposter an meiner Wand hängen. Weil was man sagen kann, ist, dass die Serie ziemlich geil ausschaut. Man kann ja jetzt nicht direkt von der Kameraarbeit reden oder vielleicht zumindest dann von einer virtuellen Kamera. Denn es ist natürlich eine Animationsserie, das hätte ich vielleicht sagen sollen, aber ich glaube, das weiß eh jeder. Also jeder hat doch Arcane mitbekommen. Jedem wurde doch von Netflix das ins Gesicht geklatscht, glaube ich. Und was soll ich sagen? Ach ja, das Framing ist aber fantastisch. Also wer auch immer dafür zuständig war, der hat mit so für den Hype gesorgt. Natürlich hätten all die LOL-Kiddies und LOL-Erwachsenen, jetzt um niemanden hier zu schämen, hätten das natürlich sonst auch geschaut. Aber ich glaube, dass so auch der Zugang gut ermöglicht wird für Außenstehende wie mich. Und zum anderen, neben dem Framing muss man klar herausstellen, dass das Worldbuilding ziemlich stark ist, muss man einfach mal sagen. Ich möchte aber auch sagen, dass ich jetzt nicht sage, es ist weltbewegend, was da abgeht. Ich würde auch nicht sagen, dass es dieses Jahr die beste Serie ist.
Ist das Squid Game?
Stand jetzt würde ich es, glaube ich, als meine Nummer 3 platzieren dieses Jahr. Aber mal schauen, wie sich das dann in unserer finalen Serienliste am Ende des Jahres niederschlägt. Aber es hat sehr viele positive Seiten. Es gibt auch ein paar Sachen, die mir nicht so gefallen, wie die Arbeit mit Cliffhangern finde ich manchmal einfach nicht okay. Das geht so nicht. Und ich finde auch, dass der Schnitt generell manchmal ein bisschen zu sehr stilistisch übertrieben ist. Und es gibt auch einfach Momente, weiß nicht, da haben sie dann halt einfach Crack eingeworfen, so ungefähr, und haben gesagt, jetzt muss das alles mega crazy sein. So manche Kämpfe oder wie generell so, es gibt so ein, zwei kleine Entwicklungen, die wirken ein bisschen forciert oder die laufen ins Leere. Also es ist nicht ganz rund in meinen Augen, aber es ist eine grundsolide 8 von 10 auf jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, mehr als solide, aber auch leicht überhyped. Ich meine, der IMDb-Mob steht ja irgendwo gerade bei einer 9,5, 9,3, irgendwie sowas. Es ist teilweise hat es halt die gleiche Wertung wie Breaking Bad, was ich nicht unterstreichen würde. Auf der anderen Seite muss man hier auch sagen, es ist bisher nur eine Staffel. Die Frage ist, wie es dann weitergeht. Es wird noch mindestens eine Staffel geben. Wahrscheinlich wird das auch wieder erfolgreich laufen. Also ich würde sagen, in den nächsten Jahren wird uns das noch ein bisschen begegnen. Und wie sich das dann entwickelt, ob vor allem wenn dann noch mehr Außenstehende reinkommen und das sich dann einpendeln, denke ich, wird sich das irgendwo in einer, weiß nicht, zwischen 8,5 und 9 einpendeln, wenn sie so weiter das Niveau halten. Und es war gut, es sind 9 Folgen, die jeweils als Dreierpaket released wurden, jeden Samstag innerhalb von 15 Tagen, 14 Tagen, in 3 Akten war gut. Kann man sich auf jeden Fall gerne mal anschauen, wenn man so Fantasy, Steampunk mag. Es gibt teilweise auch wirklich fantastische Animationen, es wird auch mit dem Zusammenspiel von 2D- und 3D-Animation gearbeitet, das funktioniert teilweise fantastisch. An anderen Stellen, finde ich, sieht man aber, dass gewisse Charaktere oder Szenerien mehr Liebe oder mehr Geld bekommen haben als andere. Und das finde ich dann eher nicht so geil. Manche Charaktere, so ein, zwei Hauptfiguren, so wie Jinx, die auch meine Lieblingsfigur ist, wer es gesehen hat, der wird sich jetzt fragen, Max, was bist du eigentlich für ein crazy Dude? Da sieht man, da steckt sehr viel Liebe und Geld drin und oder, meinetwegen. in anderen Momenten, finde ich, sieht man, dass es nicht dieses hohe Niveau hat. Trotzdem immer noch ein sehr gutes, aber halt nicht dieses ultrastarke. Ja.
Okay.
Noch Fragen? Nice. Ansonsten können wir diesen dicken Batzen beiseite schieben.
Nice. Ja, dann würde ich auch noch ganz kurz einen Film hier erwähnen. Ich hatte zwar gesagt, dass ich es wahrscheinlich nicht erwähne, aber ich habe ein Meisterwerk geschaut. Und zwar
warum erwähnst du es doch?
All Too Well, der Short-Film von Taylor Swift. Ja, merkst, dachte ich, sag Andrew Rublev, aber das besprechen wir nochmal wann anders. Ich habe All Too Well, der Short-Film von Taylor Swift geschaut. Eine Alter. 10 von 10, eine 11 von 10 eigentlich, ja.
Digga, halt die Fresse, ey. Ich sag dir, seit 2 oder 3 Monaten, sag ich dir, du sollst mal den Denis Villeneuve-Kurzfilm schauen, weißt du? Der schon jahrelang draußen ist.
Jakob sagt mir seit 2, 3 Monaten, dass ich seinen Kurzfilm gucken sollte, den er mir gesagt hat. Ist Wer? Noch auf der Liste mitgemacht.
Wer?
Lift.
Von wem ist der, weil du gesagt hast...
Jakob. Sein? Da ist nicht Jakobs Kurz, also eine Jakobs-Empfehlung an von seinem Lieblingskurzfilm.
Ja, und dann kommt Taylor Swift und am ersten Tag, wahrscheinlich saßt du dann da mit Popcorn und Nachos, so wie man dich
zweiter kennt. Zweiter Tag bei mir.
Und schaust dir diese Grütze an. Ich habe es noch nicht gesehen, wir können gerne mal drüber sprechen.
Hallo, Miles Teller ist hier drin. Er schreit. Nee, schreit er?
Ja, weiß gut, nicht. In Emoji-Movie Sir Patrick Stewart und spricht einen Kackehaufen. Super.
Ich Idiot, trotzdem, sorry, ich hab was komplett vergessen. Ich hab grad was verwechselt. Miles Teller ist im anderen Ding. Hier ist Dylan O'Brien drin. Sorry für all die Swifties da draußen, ja.
Die Digga, ey, ich will diesen Podcast sofort abbrechen.
Ja.
Weißt du, wir haben heute noch was sagen, vor.
Das war doch...
Oh ja, und du redest jetzt über Taylor Swift-Kurzfilme. Ja. Ich kann nicht mehr.
Gut, ja, dann mach weiter, was der Film
macht. Jetzt mal eine ernsthafte Wertung. Was bekommt dieser Film für eine Wertung?
Es ist kein wirklicher Kurzfilm, es ist ein Musikvideo, der quasi einfach nur das macht. Deswegen
geht hier nicht 15
eine 7,5 von 10, es war schon cool gemacht. Oder eine 8 von 10, das Acting war auf jeden Fall gut. Das hat mich schon mitgenommen. Aber es war quasi einfach ein Musikvideo zu All Too Well.
Warte mal, aber ja. Geht das Ding nicht 15 Minuten?
Lass mich kurz mal gucken. Oh, fuck, es hat mir, okay.
Also ich will mir das ja auch anschauen. Das
Ich hab gerade das Fenster an meinem oberen Bildschirm verloren, der aus ist.
Ja, das ist...
Es kam zu einem Musikvideo, kam raus, zu einem neuen, da war eben auch Miles Teller drin. Das war echt...
Ja, es gibt doch dieses cool, eine Ding, was auch auf Letterboxd
bewertet ist. Ja, All Too Well, genau, das geht 15 Minuten, genau. Aber der Song All Too Well, den sie ja released hat, der geht ja 11 Minuten oder über 10.
Also das ist übrigens quasi fast wie eine 15-minütige Pop-Oper. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Quasi, ja.
Okay.
Kann man das so sagen. Okay, jetzt muss ich mir gucken, dass ich mein Fenster wieder zurückbekomme.
Wieso ist doch egal. Mach lieber nicht allzu viele, sonst ist irgendwas disconnected und plötzlich haben wir kein Bild mehr hier. Und
ja. Nee, okay, gut. Ja, das war natürlich jetzt... Also ja, das habe ich geguckt. War cooles Acting auf jeden Fall. Die Zeit vergeht da sehr schnell. Und ja. Gut, jetzt bist du dran. Du hast noch einige weitere Filme abzuhaken.
Ich habe die zweite Staffel von Tiger King geschaut, die letzte Woche rauskam. Und es cool. war okay, solide. Es war nicht so gut wie die erste Staffel. Es ist nichts wirklich Ganzes, habe ich so das Gefühl. Es ist so, es wirft auf ein paar Details ein bisschen mehr Licht. Es gab ja auch Entwicklungen. Ich meine, der... In Anführungszeichen Tiger King, Joe Exotic ist ja im Knast momentan und es dreht sich so darum, so wie die Leute ihn versuchen rauszubekommen und dann kommt ein dubioser Anwalt mit ins Spiel, der eigentlich in einer anderen B-Story quasi erst eingeführt wird. Der passt da wunderbar ins Bild. Mein persönliches Highlight war persönlich, ja, das war ein wunderbarer Satz, mein persönliches Highlight war er persönlich. Ich sollte Bücher schreiben, glaube ich. Und mir fehlt ein bisschen der Fokus, es ist auch irgendwie nicht so viel Überraschendes dabei wie in der ersten Staffel und alle Beteiligten sind halt einfach schlechte Menschen, kann man einmal festhalten und ja, eine 7 von 10. So. Also nicht so gut, aber auch nicht beschissen, vielleicht ein bisschen schlechter für manche. Ich mag ja das Tiger King Universe. Und es waren diesmal ja auch nur 5 Folgen, ist auch gut so, hätten sie das jetzt auch noch auf 8 wie letztes Mal oder 6, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wussten sie, wir haben nicht so viel Futter, deswegen machen wir nur 5, ist da eine gute Entscheidung gewesen. War gut, Habe ich in 2 oder 3 Tagen weggeschaut. Kann man machen für Fans des Universums? Ja. Ich glaube, dass die zweite Staffel jetzt nicht so die neuen People hier, die neuen Menschen heranzieht, neue Zuschauer.
Was hast du sonst noch so geschaut? Du kannst gerne 2 auf einmal machen.
Nee, ja, ich habe nicht so viel. Ich habe überlegt, ob ich noch eine aktuelle Serie mit reinpacke, aber darauf warten wir. Das. Die habe ich heute noch fertig geschaut. Aber ich habe ein paar Sachen von meiner Liste. Ich weiß nicht, wer länger zuhört, kennt diese Liste vielleicht. Ich habe eine Liste erstellt. Filme, die ich dieses Jahr noch schauen möchte. Ich bin da nicht sehr weit. Ich bin jetzt bei 50%. 52 Filme waren dann drauf, für jede Woche eigentlich ein. Ich bin jetzt bei 50%. Also der Dezember wird eine sehr aktive Filmschauzeit für mich. Ich habe da ein paar geschaut, unter anderem Psycho. Ich finde, Psycho ist ein klasse Film, aber irgendwie nicht so stark. Also tatsächlich, jetzt wird vielleicht ein wütender Mob vor meiner Tür stehen oder vor Instagram unter @criticformovie könnt ihr euch dann beschweren und uns DMen. Für mich ist der Film einfach so im Vergleich von mit Vertigo oder auch mit Fenster zum Hof ist der einfach nicht so stark. Also er hat ein sehr pointiertes Drehbuch, aber mir fehlt irgendwie so noch eine tiefere Ebene hinter dem Ganzen.
Und hast du die Analysevideos dazu angeschaut?
Du mit deinen Analysevideos? Ja, ne? Nein.
Okay. Nein, weil ich habe ein paar Ausschnitte Analyse leider gesehen und da habe ich erst, also in ein paar Ausschnitten habe ich so 1-2 Szenen auszusehen gesehen, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, als ich mir ein Analysevideo oder ein Essay danach zu Fenster zum Hof angeschaut habe, weil den habe ich nämlich geguckt.
Jetzt aktuell? Und,
ja.
Wie fandest du den denn?
Relatable. Weil ich ja meinen Fuß, kam ja dazu, weil ich ja meinen Fuß aus dem Wind gerissen habe. Das heißt, auch ich lief da kurz mit so einem Ding rum und dann dachte ich mir, wie anders den Abend verbringen, als halt einfach meinen Fuß hochlegen und Fenster zum Hof gucken. Und ich fand ihn cool, die Idee wirklich klasse. Ich muss aber sagen, dass mir das Ende irgendwie nicht so, es war irgendwie anders als erwartet. Es war irgendwie so. Das war's. Also nicht irgendwie so ein harter, fester Schlag, irgendwie so, boah, das ist jetzt so, sondern ich weiß nicht, das war irgendwie zu überlaufend für mich. Ich dachte einfach irgendwie, dass das jetzt schön knallt quasi irgendwie, aber hat sie mir nicht so ganz. Trotzdem natürlich ein klasse Film, klassisch 4 von 5.
Ja, jetzt wollte ich dich fragen, auf einer Skala, auf unserer neuen, berühmten, eingeführten Skala von 1 bis von 0 bis 11 oder 1 bis 11, haben wir denen 0 gegeben, ich weiß es nicht. Auf einer Skala von 0 bis 11, wo der Shaq eine 0 ist und 11 die Nivininer-Filme und 10 quasi normale Meisterwerke von menschlichen Regisseuren, die keine Götter sind. Wo ist es denn da angesiedelt?
Ich würde dem eine 8,5 von 10 geben unter der Notiz.
Was hat nochmal Eternals bekommen?
Dass einige Leute auch in Essays gesagt haben, dass das ein Film ist, der über die Zeit wächst an der Wertschätzung gegenüber dem Film.
Also warte mal, hätte jemand anderes dir nicht gesagt, der Film ist gut, würdest du ihn noch schlechter bewerten?
Nee, dann hätte ich ihm auch das gegeben. Ich möchte nur quasi hier so mit die Notiz geben, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Film über die Zeit bei mir, wenn ich den vielleicht in 2 Jahren nochmal gucke, vielleicht höher wachsen könnte.
Okay.
Weil
okay,
du dann auf noch okay mehr Sachen achten kannst. Da sicher auch einige Parallelen oder irgendwas zu finden sind. Das wollte ich damit
ausdrücken. Okay, weil ansonsten hätte ich gesagt, kann der Psychomob gleich zu dir rüber.
Ja, genau, das Ding ist noch psychisch Psycho. Da habe ich halt irgendwo gesehen, dass halt unterschiedliche Ebenen des Hauses unterschiedliche Ebenen von seinem Bewusstsein symbolisieren. Und dass er teilweise Sachen von oben nach unten getragen hat, um eben Sachen zu verstecken oder zu verdrängen. Mhm. Und deswegen wollte ich da eben quasi fragen, ob dich damit mehr beschäftigt hast, weil nur das ich jetzt eben, also das habe ich halt vom Psycho mitbekommen und deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ist das ein Film, wo man wirklich, genauso wie bei Andrei Rublev, den ich ja gestern geschaut habe, sich irgendwo in den Film wirklich aktiv erarbeiten muss, um zu sehen,
so was
wirklich
dahinter Filme steckt. Ja,
ja, aber es gibt ja Filme, die siehst und denkst dir, Meisterwerke, aber es gibt auch Filme wie beispielsweise wirklich halt Andrei Rublev. Ich könnte wirklich, wenn ich jetzt sagen würde, stopp, jetzt muss ich eine Wertung abgeben, dann weiß ich nicht, wo ich die Wertung abgeben würde, weil ich mir denke, ja, okay, was hat das alles bedeutet? Aber ich muss mir das jetzt, oder ich will mir auch das jetzt wirklich erst erarbeiten, was jedes einzelne Kapitel da bedeutet hat. Und glaube ich eben, dass, sobald ich da mehr Zeit und Arbeit reinstecke, ich immer mehr sehe, was dieser Film eigentlich aussagt. Deswegen, ich finde solche Filme halt tricky, besonders alte Filme sind ja, finde ich, eher so.
Ja, aber das ist ja dann hauptsächlich der Fall, wenn man viel wenig Altes gesehen hat und diese Sprache quasi noch nicht perfekt spricht.
Ja, aber kannst du sie perfekt sprechen?
Ja, das weiß ich nicht. Ich bin nicht so vermessen, das zu sagen, aber das ist doch ganz einfach der Unterschied zwischen meinetwegen guten, sehr guten und Meisterwerken, also sehr guten Filmen und Meisterwerken oder guten Filmen und Meisterwerken, die Zeit überdauern, dass mehr dahinter steckt, dass man tiefer graben kann und mehr findet und dass der Film nicht oberflächlich ist. Und das ist doch auch der Unterschied zwischen einem, auch dann einem Fenster zum Hof und einem Shang-Chi, um das jetzt mal so zu positionieren. Auch wenn klar sieht man auch auf den Plattformen einen Unterschied, was die Wertung angeht, wobei auf Rotten Tomatoes siehst du vielleicht überhaupt keinen Unterschied zwischen den zwei Filmen, aber auf Letterboxd ist es vielleicht eine 3,8 gegen eine 4,3. Das ist ja kein gigantischer Schritt, aber an und für sich ist das so, in Shang-Chi gibt es nicht viel zu graben, vielleicht in der Vergangenheit des Antagonisten, aber ansonsten überhaupt nicht. Und
in Fenster zum Hof ist wiederum was vergraben. Da kann man noch an.
Ja, aber ich finde einfach zum Beispiel ein Vertigo und ein Fenster zum Hof haben viel mehr gesellschaftliche Relevanz als ein Psycho.
Okay.
Und deswegen habe ich Psycho auch nur auf Letterboxd unterbewertet. Der hat, glaube ich, eine 4,3, sogar in den Top 250. Bei mir ist er nicht in den Top 250 quasi. Also wobei, das stimmt nicht. Ich habe nicht so viele Filme gesehen, dass das
noch
so
sagen, drin wäre.
Nein, aber nach meiner Wertung wäre er nicht in der Letterboxd 250, wenn man. Also ich habe auf einer 10er-Skala sage ich 8,5. Letterboxd hat ja nur, kann ich dann eine 4,5 geben und das habe ich jetzt auch gemacht. Erst dachte ich mir auch, okay, Klassiker, habe ich die 4,5 reingehauen, aber mir fehlt was, muss ich sagen. Vor allem, wenn ich es halt sogar mit den anderen Hitchcock-Filmen vergleiche, die ich so mache. Ja, also kommt mich holen.
Ja.
Außerdem habe ich von dieser Liste gestrichen schon vor einer Weile und da bin ich mir nicht sicher, ob ich den hier erwähnt habe, war The Deer Hunter. Zu Deutsch, wie heißt er
jetzt? Inter New Universe.
Wie heißt er jetzt?
Ich habe mich genau den Witz damals auch
gefragt. Die durch die Hölle gehen. Mit Robert De Niro, Christopher Walken und, wer war noch mit dabei? I don't know. Ist einer der Vietnam-Filme, würde ich behaupten. Ich würde sagen, wenn du mich fragst, vielleicht nach Apocalypse Now der zweitbeste. Ergänzen sich wunderbar diese zwei. Also ich finde, Apocalypse Now hat eher so den Blick auf das große Ganze, auch wenn ja einzelne Schicksale eine Rolle spielen, aber es geht wirklich um das Konstrukt Krieg und wieso es nicht funktionieren kann oder wieso es die Menschen zerstört, wenn das eingesetzt wird. Und hier geht es mehr um 3, 4, 5 Einzelschicksale von ein paar Charakteren. Und der Film lässt sich wunderbar, ich glaube, von der Zeit her in drei Teile unterteilen. Die Zeit davor nimmt ungefähr eine Stunde ein, die Zeit in Vietnam, was sie da leben, nimmt eine Stunde ein und die Zeit danach, beziehungsweise ob sie dann nochmal zurückkehren, nimmt auch nochmal eine Stunde ein. Und ich dachte mir nach der ersten Stunde, alter Schwede, geht mir das auf den Sack, wie du siehst, wie die davor sind. Und ein bisschen geht mir das auch auf den Sack, aber trotzdem ist das ein Film, den jeder gesehen haben sollte und das ist auch wunderbar zu sehen, was die eben für Leute davor sind und wie sie dann einfach danach ganz andere Menschen sind. Das ist faszinierend gemacht. Also das ist wirklich, würde ich auch sagen, einer der besten Filme, den ich dieses Jahr gesehen habe. 9,5 von 10 auf jeden Fall. Er hat ein, zwei Szenen mit drin, die wirklich, holy shit. Ich habe auch überlegt, ist es mein neuer bester oder mein Lieblings-De Niro-Film oder der Film, wo ich sagen würde, der beste De Niro-Film, kann man argumentieren, finde ich. Es gibt wirklich Szenen, die sind absurd schlimm auf der einen Seite, aber halt absurd gut gemacht auch. Und könnte ich mir auch vorstellen, dass ich dem irgendwann eine volle Punktzahl gebe. Außerdem habe ich ja mal Stalker geschaut, aber darüber reden wir ja wann anders ja zu dritt ausführlich. Ebenfalls auf der Liste waren dann zwei nicht ganz so riesige Filme, die ich jetzt in den letzten drei Tagen geschaut habe. Also ich habe noch einen weiteren gesagt, aber den hake ich danach ein bisschen länger ab, nachdem du auch wieder was eingeworfen hast. Ich habe Collateral gesehen mit Jamie Foxx. Tom Cruise und noch ein paar andere Leute sind in kleineren Rollen mit dabei. Geht es darum, dass ein Taxifahrer, gespielt von Jamie Foxx, der hier auch Max heißt. Ich glaube ja in Amazing Spider-Man 2 heißt er auch Max. Die erinnern mich so ein bisschen aneinander, die zwei Charaktere. Vielleicht haben, ich kannte ihn ja damals nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die in Amazing Spider-Man 2 ihn so ein bisschen an ihn angelehnt haben, auch optisch. Also jetzt nicht in der Elektroform, sondern in der normalen Form, so bevor er ja, seinen Unfall hat. Und er als Taxifahrer, er kutschiert halt Menschen durch ihn und auf einmal steigt eben Tom Cruise ein und er findet heraus, dass Tom Cruise ein Serienkiller ist. Es kommt dazu, dass er, Tom Cruise hat 5 Ziele in dieser Nacht, die er ausschaltet und er fährt ihn dann aus gewissen Gründen oder eben nicht ab einem Zeitpunkt, soll ihn dann von A nach B fahren. Und der Film hat richtig gute Momente, aber auf der anderen Seite hat er mir nicht so gefallen, wie ich es erhofft hatte. Der Film ist von Michael Mann und da hatte ich einen hohen Anspruch in Anführungszeichen an den Film gesetzt, weil er auch Heat gemacht hat und ich finde Heat ist fantastisch. Der Film hier ist nicht so fantastisch. Ich habe dem Film jetzt eine 7,5 von 10 gegeben.
Er gibt's ja alles, ne?
Eine 7,5 von 10. Er ist, hat eben gute Momente. Er ist auch im Großen und Ganzen wahrscheinlich gut. Aber er ist halt nicht sehr gut. Er hat halt auch Momente, die nicht so sind. Und ich finde, er ist auch gefilmt nicht so souverän wie eben Heat oder andere Filme auch. Meinetwegen aus der Zeit. Der Film ist mir so ein bisschen so zu sehr 2000er. Und das stört mich ein bisschen. Und ich habe Tinker Tailor Soldier Spy gesehen. Ein klassischer Thriller in guter alter Spionage, kalter Kriegsmanier. Sehr viele britische Stars mit dabei. Gary Oldman spielt die Hauptrolle. Er soll eben einen Maulwurf in den eigenen Reihen finden. Und dann sind da unter den Verdächtigen quasi die auch die so eigentlich so quasi so Kollegen sind, beziehungsweise eigentlich auch für den Staat arbeiten, sind dann Leute wie Tom Hardy, Benedict Cumberbatch, Mark Strong, Colin Firth, all solche Größen und Darsteller sind fantastisch. Der Film an und für sich auch interessantes Milieu quasi, was da ist, beleuchtet wird und das zeigt auch schön, wie es die Leute da kaputt macht. Film ist sehr, sehr ruhig. Also wenn man müde ist, nicht unbedingt schauen. Also der Film ist wirklich sehr, sehr ruhig. Also wirklich, der Erzähltempo ist nicht sehr hoch. Hat auch sehr gute Momente, fand ich auch im direkten Vergleich zu Collateral, habe ich halt auch in den letzten 3 Tagen geschaut. Fand ich den auf jeden Fall besser so. Mir fehlt aber, ich weiß nicht, so... Es gibt wirklich, meine Letterboxd-Bubble ist von 6 von 10 bis 10 von 10, ist alles enthalten. Ich sehe mich da in der Mitte. Ist ein guter Film. Ein
grauer Jedi.
Mir fehlt aber auch so das letzte bisschen. Also, vielleicht habe ich auch irgendwas nicht mitbekommen, ich weiß es nicht. Würde ich mir vielleicht in ein paar Jahren nochmal anschauen. Er hat mir gut gefallen, so 8 von 10 eben grob. Ja.
Hast du denn irgendwelche Filme zu Halloween geschaut? Weil ich habe einen Film an Halloween plötzlich spontan geguckt und das war...
Ja, du warst am Halloween-Wochenende bei 30 Partys so gefühlt. Wie hattest du Zeit für den Film?
Wir haben den Film auf der Party geguckt. Es kam eigentlich mit der Idee, hey, lass einfach mal nebenbei was anmachen und ich so,
nein. Ich kann dir meinen Halloween beschreiben. Ja.
Ja.
Mein Halloween sah sowas, ich habe Psycho geschaut. Davor habe ich ein Workout gemacht und dann habe ich mit Leuten, die auch eben an dem Abend nichts zu tun hatten, geschrieben auf meinem Telefon. Das war mein trauriger Halloween-Abend.
Okay, ich bin nach München gefahren, war da auf einer kleinen Mini-Party.
Und auf einer größeren Party davor und auf noch einer größeren danach.
Nee. Ja, bin dann da raufgefahren und dann haben die dann halt so einen Fernseher im Hintergrund gehabt und dann haben sie gesagt, hey, lass irgendeinen Horrorfilm nebenbei anmachen. Und ich so, Alter, nee. Nicht, weil es Horror wäre, sondern einfach, weil ich kein Fan davon bin, dass so Filme nebenbei laufen. Filme sollen appreciated werden. Dann haben die Scream 1 angemacht. Ja, okay. Und ich muss sagen,
das ist doch ein
Party, dann haben wir die ersten 10 Minuten geguckt und ich dachte echt, dass das nicht mein Anspruch ist, aber wie lustig war der denn? Ich hab den, die Sache ist dann, wir haben den nicht weitergeguckt, weil die dann irgendwann gesagt haben, ey, ich kenne wirklich voll einen lustigen Film, der ist besser, der passt auch besser rein. Und ich so... Aber Scream war doch gerade voll geil. Also den werde ich safe mal richtig angucken. Ich habe den noch gar nicht gesehen. Und dann haben wir Tucker and Dale vs. Evil angeschaut.
Ah, ich glaube, ich bin sogar da mal kurz in Letterboxd drüber gestolpert. Ich habe mich gefragt, was ist denn jetzt passiert?
Ja. Ich lies mal ganz kurz hier vor. Two Hillbillies are suspected of being killers by a group of paranoid college kids camping near the duo's West Virgin cabin. As the body count climbs, so does the fear and confusion. Ja. Und es ist ein Trash-Film. Absolut. Aber ich glaube, er nimmt sich schon irgendwo ernst. Und ich meine, der hat eine 3,6 auf Letterboxd. Das ist für so einen Film, hat mich das echt überrascht. Ich dachte, der hat irgendwie eine 2, irgendetwas. War aber echt lustig. Also es geht quasi um zwei Loser. Der eine ein bisschen weniger Loser als der andere, die quasi einfach einen Ausflug machen und einfach gemeinsam will er quasi ihm so ein bisschen zeigen, hey, du bist doch ein Mann. Du kannst doch, finde deine Männlichkeit. Ja, und dann kommen die da quasi, haben die so einmal so eine weirde Begegnung mit so College-Kids halt quasi, die auch wirklich super komisch war, weil er quasi gesagt hat, hey, sprich das Mädel an, und dann geht er dann mit seiner Sense hin und spricht dann das Mädel an. Und
weißt ist halt du, so, wen ich da sehe?
Dich. Ja. Nee, ich hätte mehr Selbstbewusstsein als der Typ. Und dann
ja, spricht er mit besser. Dieser Sense. Was ist besser, ein Sensenmann mit Selbstbewusstsein oder ein Sensenmann ohne Selbstbewusstsein? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich bin mir da nicht ganz auch sicher.
Wiederum. Das ist ein guter Punkt. Auf jeden Fall, die sind da halt schon irgendwo komisch und dann landen die halt zufälligerweise genau in der gleichen Area. Und die und der eine, während die halt dann quasi halt da gerade angeln gehen, gehen halt die anderen College-Kids halt so quasi ein bisschen baden und dann fällt die eine runter, haut sich aber den Kopf an und wird ohnmächtig und die anderen springen die halt hinterher, retten die und dann die so, ah, die haben die entführt und wir so, wir haben sie und dann fahren die halt weg und dabei wollen die halt wirklich einfach nur retten und der Film ist quasi einfach nur, die eine Gruppe missversteht komplett die andere, nur dass die andere Gruppe halt immer mehr getötet wird durch irgendwelche blöden Sachen, dass der eine in den Stock reinrennt oder der andere auf den anderen sich stürzen wollte und dann duckt er sich in dem Moment und springt genau in den Holzschredder rein. Also, es ist so blöd und dumm, hat aber, muss ich sagen, auf der Party echt viel Spaß gemacht. Also das muss ich echt lassen.
Okay, ich will auf die Trash-Thematik zurückkommen, weil man das ist ja auch ein interessantes Diskussionsthema, was ist Trash wirklich? Ist ein Film, der einfach wenig Mittel hat, aber all diese nutzt, aber halt dann nicht auf Hochglanz-Hollywood-Niveau mithalten kann, ist das wirklich Trash? Ist ein Trash-Film nur einer, der eigentlich mehr will, als er dann erreicht? Ist, wie ordnet man dann sowas wie Sharknado ein? Und was halt, ich habe ihn nicht gesehen, aber es klingt so ein bisschen danach, dass nicht unbedingt Trash ist, sondern einfach nur ein dummer Film, ein rumblödelnder Film, der sich nicht unbedingt, also der nicht an einen, der nicht erwartet, dass der Zuschauer sehr ernst ist, aber kann denn nicht ein solcher Film, vor allem wenn er dann leicht in so satirisches Milieu abdriftet, kann er dann nicht eigentlich umso besser sein, so, weißt du?
Ja.
Und das
stimme ich dir zu. Ich würde euch echt mal meine Aussage überarbeiten. Ich würde ihn nicht als Trash bezeichnen. Das Drehbuch ist bewusst
überarbeitet blöd
gehalten, aber die Qualität des Films ist trotzdem gut. Die Schauspieler sind klasse, die Szenen sind super gut geskriptet und teilweise auch die Dialoge sind wirklich gut. Also da muss man sich wirklich Arbeit gemacht haben und deswegen auch hier, ne, Jakob hat 3,5 gegeben, Dominik Porschen, oder ist es Dominik Porschen? Ja, genau, dieser Dopo, genau. David Hahn hat 3 von 5 gegeben.
Das hat gerade richtig gut gepasst. Ist es Dominik Porschen? Ah ja, dieser Dopo.
Ja, da steht der Rated bei dieser
Dopo. Ja, aber ich meine, dieser Dopo, weißt du?
Ja, genau. Okay, und andere haben halt auch den 4 von 5 gegeben. Ich dachte mir, ich darf jetzt keine 4 von 5 geben, also habe ich dem so 3,5 gegeben.
Digga, Alter, aber Junge, was ist denn los mit dir? Es ist doch, weißt du, ich glaube, je länger dieser Podcast ist, desto schlimmer wird es. Am Anfang einfach, ja, hier, bum, peng, pau, das hat vielleicht nicht immer Sinn gemacht, aber das war noch ein bisschen unbefreit. Und mittlerweile ist es so, die Gesellschaft erwartet von mir. Die anderen haben doch gesagt. Und der
ich
Durchschnitt
kann doch jetzt ist nicht wieder 4 von 5 geben. Das geht auch gar nicht.
Weißt du, wenn du schon weißt, dass dein gesamtes Wertungssystem für den Arsch ist, dann rasier dann den Arsch doch richtig mal. Weißt du, weißt du, das ist so, wenn ich weiß, okay, ich kann kein Mathe, dann lerne ich halt Mathe. So, weißt? Wir sind doch
ich mündige möchte mal trotzdem das Bürger. Ganz kurz. Ich kann Mathe. Ich möchte mal ganz kurz jetzt trotzdem zum Abschluss sagen, das ist wirklich ein Film, wenn die irgendwie eine Gruppe, Jungsgruppe oder Mädel, ja okay, ich weiß nicht, ob Mädel da so jetzt Weil es ist schon so ein bisschen.
Das ist
sexistisch. Die Denzel. Nee, es ist schon stark die Denzel in Distress, so ein bisschen, wobei sie auch so ein bisschen als Powerfrau dargestellt wird, was ganz cool ist. Aber ich glaube, so besonders für einfach so einen Partyabend kann dieser Film echt cool sein. Also deswegen, falls ihr da noch keinen auf der Liste habt oder irgendwie parat, läuft, glaube ich, auch auf. Nee, der lief auf. Der läuft actually in irgendeinem Channel auf Amazon Prime, den wir dann wieder gekündigt haben. Nicht im Arthouse, aber ich glaube im Horror war es. Ich glaube im Horror-Channel dann, oder wie auch immer der heißt. Also Tucker and Dale, Tucker geschrieben und Dale Dale vs. Evil. Ja.
Also ich würde sagen, jeder, der wirklich aus tiefstem Herzen Feminist ist, in der ursprünglichen Idee, dass eben Männer und Frauen gleich behandelt werden sollten, oder eine gewisse Gleichwertigkeit besitzen.
Eine gewisse Gleichwertigkeit anstreben können.
Nein, dass sie Gott gegeben ist, manchmal, oder natürlich gegeben sein müsste. Und wenn das nicht so ist, müssen wir alles dafür tun, dass es eben so ist. Dann müsste doch ein Mann genauso Probleme haben mit einem falschen Frauenbild wie eine Frau.
Ja.
Und deswegen finde ich deine Aussage sexistisch. Aber wir sind bereit, dir zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Gut. Jeder hat ja noch an sich zu arbeiten, auch ich. Ja. Und deswegen habe ich mir einen großen Film angeschaut, der ja wirklich heiß geliebt ist, der einen Score bekommen hat von meinem persönlichen Lieblingskomponisten, nämlich Ennio Morricone. Gott habe ihn selig, den Mann, der letztes Jahr leider gestorben ist. Ich habe einen Sergio Leone-Film nachgeholt und ich muss sagen, leider bin ich nicht völlig hin und weg von diesem Film. Das ist aber nicht schlimm, weil es ist trotzdem eine 9 von 10. Aber ich finde, im Vergleich mit Once Upon a Time in the West und The Good, the Bad and the Ugly ist Once Upon a Time in America nicht ganz so gut, muss ich einfach für mich persönlich festhalten. Und das ist insofern leider eine kleine Enttäuschung für mich persönlich gewesen, weil ich das eben erwartet hatte. Es ist aber dennoch halt ein fantastischer Film. Also, was heißt fantastisch? Fantastisch ist ein schwieriges Wort. Ist ein sehr, sehr guter Film.
Aber nicht gut.
Aber er wird, glaube ich, nie für mich persönlich auf einer Ebene mit eben den zwei anderen sein. Es gibt so auch hier ein, zwei Themen von Morricone, die auch wunderschön sind, aber es ist einfach nicht so toll wie der Rest von, also die anderen beiden. Es gibt natürlich noch andere Leone, aber für mich sind vor allem diese zwei anderen Filme sind einfach Leone. Das ist so sein Vermächtnis an die Menschheit, an die Filmwelt. Und hier kann der Film aus meiner Sicht nicht ganz mithalten. Ich glaube, viele Kollegen von uns sehen das anders und die werden vielleicht jetzt auch sagen, Max, du Arsch, ich hasse dich, wie kannst du nur? Aber ich finde, ich weiß es nicht. Ich meine, der Film hat gute Momente, sehr, sehr gute Momente, der funktioniert im Großen und Ganzen, aber irgendwie irgendwas fruchtet nicht so ganz. Und eine Sache, die mir auch, da werden wahrscheinlich noch mehr Menschen jetzt auf mich losgehen, die mir nicht gefallen hat, ist, dafür muss ich kurz ausschweifen, der Film passiert in mehreren Zeitebenen, einmal wenn sie noch Kinder sind, einmal wenn sie im Erwachsenenalter sind, und später gibt es dann, oder über den Film verteilt, gibt es auch eine Ebene, wenn sie quasi Rentner sind, die Figuren. Und manche kommen nur in manchen Ebenen vor, weil sie dann zwischendurch sterben, andere kommen, treffen sich dann am Ende wieder. Gibt wirklich klasse Momente, aber es gibt einen Charakter, quasi das Love Interest von Robert De Niro, der hier auch wieder fantastisch spielt. Und eine Sache muss ich Robert De Niro lassen, was er immer geschafft hat, ist, dass er auch unsympathische Charaktere spielen kann. Charaktere, die nicht der klassische Held sind, die vielleicht auch in manchen Filmen eher schon fast antagonistische Züge haben, die bringt er als Protagonist so rüber, dass wir trotzdem mit ihm mitfiebern oder eben gerne, ja, wollen, dass es ihm gut geht am Ende, auch wenn er keine weiße Weste hat. Das hat er geschafft und das vermisse ich oft heutzutage in Filmen. Das ist aber ein ganz anderes Thema für wann anders mal. Das ist auch hier wieder so und sein Love Interest wird in der ersten Zeitebene, also in der, wo sie Kinder sind, oh Gott, jetzt ist mir ihr Name entfallen, von, oh, wie heißt sie? Von Jennifer Connelly gespielt. Die war da, weiß ich nicht, 15, 16, 17, 18, 19, also noch ein Teenager. Vielleicht auch ihr bester Film, wer weiß. Die, ich weiß nicht, die hat mich einfach verzaubert. Die hat so eine Magie rübergebracht, dieses Kind. Da verstehe ich, warum der junge De Niro, der natürlich auch davon jemand anderem gespielt wird, wieso sich sein Charakter in sie verliebt.
Das war kein CGI, hä? Das haben die doch schon mal gemacht.
Bitte?
Warum haben die es nicht CGI gemacht hier? Wann haben sie auch
bei der Eisenschwänge gemacht? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen anders. Ich finde es aber
gar einfach, nicht. Hä, einfach eine Maske drüber.
Warum auch immer, ja. Das verstehe ich. Die Frau, die sie dann später verkörpert, die bringt diese Magie nicht mit. Ich weiß nicht, die ist einfach... Ich weiß nicht, ich finde es zwar unpassendes Casting. Das, also es ist Elizabeth McGovern oder McGovern, ich kenne sie jetzt nicht so sehr wie wahrscheinlich die Generation vor uns, aber ich finde sie... löst einfach nicht dieses Versprechen ein, was Jennifer Connelly mir vorher gibt im Film. Und das ist so ein mehr oder weniger kleiner Schmerzpunkt, den ich halt nicht vollständig verkrafte, muss ich sagen. Ja. Los, komm mich holen. Vietnamob.
Cool. Ja. Also schade.
Ja, ja.
Ich wollte vorhin sagen, abschließen, um es in dem Song von Ben Platt zu sagen, I wanna love you, but I don't. Oder?
Ich finde es ein guter Film. Ich liebe zwei andere Leone-Filme. Ist okay.
Okay. Dann stimmt es mir halt nicht zu.
Also wir reden halt immer noch von der 9 von 10, aber es ist halt einfach so, die persönliche Ernüchterung ist irgendwie da.
Ja, Love heißt ja nicht, dass er schlecht ist.
Das ja, aber nur, ich liebe den liebst. Film dann halt auch nicht, weißt du?
Ja, genau, meine ich ja. I wanna love you, but I don't.
Ja, aber ich will ihn ja auch nicht unbedingt lieben, meine ich so. Ich liebe ja andere. Es gibt genügend andere Filme, die ich liebe.
Das sagt doch genau das Ding aus. Hast recht. Gut, ja. Okay. Weiter geht's. Ich habe Rogue One, A Star Wars Story gesehen, habe es auch nicht mal nachgeholt und war cool.
Warte mal, wie würdest du den Film in einem Satz beschreiben?
Eine Suizidmission für einen USB-Stick, warum?
Das eine Frage in unserem Quiz war und damit seid ihr jetzt gespoilert, falls ihr es noch nicht gesehen habt. War vor zwei Folgen, glaube ich, also reinhören.
Ja, das hat echt Spaß gemacht. Könnt ihr echt gerne mal reinhören und mitraten. Ja, Rogue One. Was mich sehr positiv überrascht hat, waren die ganzen Landschaften zu sehen. Das fand ich wirklich toll, dass wir unterschiedliche verschiedene Szenen hatten hin und her. Ich muss aber sagen, ich habe mich einfach irgendwie nicht so ganz connected gefühlt zu der Story. Und das ist vielleicht so ein bisschen mein Kandidat hierfür. Ich würde irgendwie dich gerne mehr lieben, aber irgendwie habe ich diese Bindung irgendwie dazu nicht ganz gefunden. Ich meine, es spricht so vieles dafür, das ist wirklich ein Drama für sich. Das ist halt wirklich mega toll. Die Landschaftsaufnahmen sind wirklich mega. Die Charaktere sind auch alle irgendwo cool. Aber irgendwie... hat es mich dann doch nicht hundertprozentig einfach mitgenommen auf dieser emotionalen Seite, kann aber trotzdem appreciaten, dass das wirklich ein sehr guter Film, besonders für Star Wars ist und um meinen um den Mann meiner Tante quasi so ein bisschen so zu paraphrasieren.
Ich glaube, man sagt einfach Onkel.
Um den Mann meiner Tante.
Ja.
Der ist nicht automatisch mein Onkel.
Doch.
Nee.
Natürlich.
Es wäre dann angeheirateter Onkel.
Ja, aber damit ist er, hat er den Titel Onkel.
Lol, das muss mir bitte von der wissenschaftlichen Abteilung bitte nochmal double checken. Ich bin sehr quellenkritisch geworden. Krass. Ja gut, auf jeden Fall. Wenn du es meine Tante heiraten würdest, wärst du mein Onkel.
Quasi, ja.
Lol. Ich dachte, du wärst noch mein Mate.
Ja, gut, okay. Schließt es sich aus?
Man kann nur ein Label
haben. Ich kann auch dein Onkel und gleichzeitig dein Ehemann sein, wenn das du willst. Stimmt.
Ich bin ja in diesem Fall... Alter! Ich meine, bin ich ja Damian Wayne und Robin auf einmal. Es geht beides. Love is love. Hä? Gut,
Damian Wayne ist ja ein Robin.
Ja, kurz gesagt, was er eben
einfach gesagt hatte. Keiner versteht, wovon wir reden. Nur so, gell?
Dieser Film sagt einfach aus oder zeigt, finde ich, dass Star Wars auf jeden Fall ernster sein kann. Es kann auch mal diese... Ich finde hier sehr, sehr stark eigentlich die Mikroebene gezeigt werden. Star Wars umfasst ja viel so diese Makroebene, du hast diesen einen großen Mond, zerstört den Planet, man muss diesen alles bekämpfen, aber am Ende des Tages sieht man dann die einzelnen kleinen Leben, die davon eben betroffen werden, wenn eben plötzlich so eine Macht plötzlich auftaucht und diese einzelnen Entscheidungen, soll ich dagegen gehen oder nicht. Das finde ich super spannend, einfach wirklich einfach irgendwo in diesen Star-Universum wirklich rein zu zoomen, bis man eine Person sieht und dann schaut, was die für Konflikte auch im Alltag und so weiter hat. Daher fand ich toll.
Wen meinst du da jetzt persönlich, so unsere Hauptfigur oder...
Auch, also jede der Figuren, auch beispielsweise jetzt der Pilot, der quasi der Han Solo-Ersatz hier, oder auch einfach zu sehen, dass Leute da halt arbeiten, ne? Ich meine, es gibt ja Leute, die arbeiten für das Imperium und die haben auch einen Job und, ne, müssen ja auch irgendwie ihre Familie versorgen, also, ja, genau.
Wie viele Mads Mikkelsens hast du denn diesem Film
gegeben? Will ich nicht jetzt sagen, weil das ist eine 4 von 5 irgendwie, weil irgendwo gut, aber andererseits hat es mir nicht ganz
Junge,
gut
gemacht. Junge, weißt du, dass eine 5er-Skala aus mehr als der Wert 4 von 5 existiert? Und auch die 10er-Skala bietet mehr als 8 und 8,5 von 10.
Ja, ich würde ja echt gerne auf der 10er-Skala irgendwas machen, dann kann ich immer so 84, 85, 83,
ja, 82. Digga, weißt du... Wenn ein Film quasi wirklich im Gleichgewicht ist zwischen gut und schlecht, dann ist er eine 5 von 10. Sobald das Gute ja ein bisschen überwiegt, ist er eine 6
so von 10. So ist mein Rating nicht. Das Ding ist, ich...
Digga, dein Rating haben wir schon ein paar Mal durchgekaut. Es gibt nur 8 von 10 Fast and Furious und Meisterwerke darüber. Ja, ich weiß, aber ich will dir sagen, es gibt die 6 von 10, es gibt auch die 7 von 10. Es gibt tatsächlich sogar die 9 von 10. Die kann man auch verwenden.
Für mich ist 7 von 10 quasi deine 5 von 10 und das macht es für mich kompliziert.
Ja, pass auf. Und tatsächlich gibt es auch, wenn ein Film wirklich schlecht ist, gibt es dann 1, 2, 3 und 4 vor der 5 auch noch. Also wirklich, wenn ein Film
negatives bringt
als positives, dann kann man den auch einfach unterdurchschnittlich werten.
Ja, aber das ist ein Gebiet, da will ich gar nicht hin, Mate.
Ja, aber also, sollten wir nicht die Realität akzeptieren? So, müssen wir uns alles schön reden? So... Es ist wirklich grausig. Bist du dir bewusst, dass du einen Film-Podcast hast?
Ja.
Dass du den auch quasi nutzt, um für andere Leute einzuordnen in gewisser Weise, wie und ihnen damit zu verstehen gibst, wie gut ein Film im Vergleich zu einem anderen ist. Okay. Mit großer Macht, Maxi, voll große Verantwortung. Ach ja, und ich wollte noch sagen, das ist kein Mond, das ist eine Raumstation, um Episode 4 zu zitieren. Gut.
Was hast du noch gesehen? Ist es denn schon an der Uhrzeit?
Ich habe heute fertig geschaut, um das kurz abzuhalten, die zweite Staffel von der Morning Show. Und im Vergleich zur ersten ist es eine Enttäuschung und... Im Vergleich dazu, dass Apple so viele Millionen Geld in diese Produktion wie in eigentlich all ihre Apple TV Plus Produktion steckt, ist es, finde ich, einfach, ich würde nicht von einer Frechheit sprechen, aber die zweite Staffel ist einfach so ein großer Eiertanz rund um fast gar nichts. Wirklich, wenn man sich den Anfang der Serie anschaut oder den Anfang der zweiten Staffel und jetzt das Ende, es ist einfach nichts Halbes, nichts Ganzes. Es sieht zwar alles wunderbar aus, die Schauspieler sind auch, ja, ich würde nicht klasse sagen, aber halt auf einem sehr guten Niveau, weil es halt alles starke Schauspieler sind. Vor allem Billy Crudup, heißt er doch, glaube ich, spielt hier halt vielleicht noch mehr Freiheiten. Manche würden vielleicht behaupten, zu viele Freiheiten. Und ich finde auch, dass generell hier so ein bisschen der rote stilistische Faden fehlt. So, ich weiß nicht, ob hier einfach 20 Regisseure an den 10 Episoden gearbeitet haben, musste man nochmal nachschauen, aber ich finde, es ist wirklich ein großes Wirrwarr an Emotionen und Ideen und Einwürfen und am Ende kommt dabei halt irgendwie so die Suppe der Reste der vergangenen Woche raus. So. An jedem Tag ist so ein bisschen was übrig geblieben in der Küche und jetzt haben wir halt so, gibt's heute Restesuppe. Waren vielleicht alles mal gute Gerichte, am Ende kommt aber jetzt kein Gourmet-Shit raus und deswegen 6,5 bis 7 von 10, dadurch die Serie auch deutlich nach unten gerutscht in meiner All-Time-Serienwertung. Der ersten Staffel habe ich ja noch mindestens eine 8 von 10 gegeben. Müsste eine 8 gewesen sein, also eher eine Enttäuschung. Ich werde mir aber, denke ich, wenn eine dritte Staffel kommt, müsste jetzt so nach dem Ende, würde ich sagen, werde ich mir das anschauen, aber ich finde ein wirrer Eiertanz, diese Staffel. So. Wenn diese Staffel auf einer Blu-ray rauskäme, möchte ich gerne dieses Zitat drauf. Würden sie zwar nie machen, aber ich finde, es beschreibt es ganz gut.
Ein wirrer Eiertanz. So ein bisschen wie Boys Season 2, so zielloses Finale-artiges auch.
Ja, ich meine.
Du willst jetzt Boys 2 nicht in Schmutz.
Staffel 2 ist halt vor allem persönlich eine Beleidigung gewesen, weil ich ein großer Fan bin, so in Anführungszeichen. Aber man bleibt sich in der Linie noch irgendwie treu bei The Boys, so ein bisschen, finde ich. Also so, dass man immer noch halt brutal und abgefuckt ist und Superhelden. Und hier ist es halt wirklich, ich weiß nicht, manche Szenen sind halt noch The Morning Show, andere sind ein Drama, ein Sozialdrama, andere sind eine Telenovela. Es ist wirklich, eigentlich müsste man wahrscheinlich, würde man die Schauspieler, die da mitwirken, nicht mögen und sehen, dass da einfach, dass es gut ist, würde man wahrscheinlich noch weniger geben, aber ich weiß echt nicht, was der Pitch davon war, so, ob es da jeden Pitch gab oder Apple einfach gesagt, ja, erste Staffel war gut, mach einfach nochmal und alle so, ja, okay. Irgendeine Idee, was sie machen? Nö, ja, lass einfach irgendwas machen. Ich weiß es nicht. Also,
irgendwie. Das ist immer schade.
Wir sind nicht connected. Ja. Vorgestern habe ich.
Da ist die Frage.
Also,
okay.
Ja, nee, vorgestern habe ich, um auf deinen Hint zurückzukommen, habe ich einen Film geschaut, der eben auch auf meiner Diese Filme möchte ich unbedingt schauen Liste steht. Da auch drauf war, weil die Blu-ray schon 2 Jahre mindestens in meinem Regal steht. Habe ich A Clockwork Orange geschaut. Und ich muss sagen, das ist doch mal ein Film, der gesellschaftlich relevant ist. Vor allem heute noch fast mehr als damals. Und angestoßen, auch deshalb habe ich mich wirklich mehr nochmal beschäftigt mit meinem eigenen Wertungssystem auch mal wieder. Aber auch vor allem mit Kunst, die einen Kommentar auf unsere Realität gibt oder uns warnt. Deshalb habe ich auch eine, wenn man mich fragt, schöne Review danach zu Fight Club geschrieben. Weil das für mich eben auch ein Film ist, der sehr wichtig auch noch für unsere Zeit ist, obwohl er ja auch schon 20 Jahre alt ist und der Film ist ja noch ein bisschen älter, ist aber auch sehr relevant. Wird es vielleicht auch immer sein, weil diese zwei Themen, zumindest solange unsere Gesellschaft in einer ungefähren Form existiert, wie sie es momentan tut, immer relevant sein werden. Ein sehr, sehr guter Film, eine 9 von 10 auf jeden Fall. Es gibt ein paar Sachen, wo ich mich frage, muss das so sein? Hätte man das anders machen können? Vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, es ist ein sehr, sehr spezieller Film, ein einzigartiger Film, auch ein polarisierender Film. Ein Film, den man auch vor allem nur schauen sollte, wenn man sehr viel Filmerfahrung hat, so in Anführungszeichen. Man kann natürlich auch das als allerersten Film schauen. Ich weiß bloß nicht, was man dann von allen anderen Filmen erwartet oder was man sich dann denkt. Aber man sollte schon ein intelligenter, mündiger Mensch sein und am besten Erfahrung im Bereich Literatur und Film ein bisschen haben. Ansonsten wird man wahrscheinlich diesen Film entweder komplett abstoßen oder sich komplett von ihm erschlagen fühlen und dann eben als Abwehrmechanismus sich davon abgrenzen wollen, weil das ist ein schweres Stück Kunst, so würde ich das betiteln. Und jetzt nicht, weil.
Glaubst du, dass ich bereit bin?
Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das
musst du selbst für dich entscheiden. Okay, aber das war auch anstrengend.
Ich meine, ich glaube ja an das Potenzial in jedem Menschen. Und ich glaube, dass wenn der Mensch, der das schaut, tief im Innersten sich vertraut, dass er bereit ist, sich auch der Aufgabe und der Herausforderung stellen möchte und dann auch nicht einknickt, kann jeder das. Aber das ist doch das Problem unserer Gesellschaft, dass alle Menschen Angst vor ihren Herausforderungen haben. Und das ist eben nicht nur im Alltag so, sondern auch beim Filme schauen, würde ich behaupten. Und ein Film, also Gewalt ist ein großes Thema, Sex ist ein Thema, auch wie alles dargestellt wird, ist sehr speziell. Also es gibt Sachen, es gibt wirklich sehr viele Einflüsse vom Stil her. Es gibt Szenen, die sind stilistisch ganz anders als andere, was aber zu einem Gesamtwerk dann trotzdem gut zusammenfügbar ist, weil es alles wirklich einen sehr artifiziellen, vielleicht auch eben aus gewissen Gründen sehr künstlichen Blick auf das Ganze wirft. Es gibt wirklich Szenen, die sind, es ist ein sehr schwieriger Film. Das ist wirklich ein Film, den kann man sich so zur Grundlage für große Arbeiten machen. So. In dem steckt unglaublich viel. Das ist auch wahrscheinlich ein Film, den man, wenn man den Anspruch an sich selbst hat, auch besser Filme zu verstehen oder Kunst zu verstehen oder meinetwegen das Leben zu verstehen, den man vielleicht alle 5 Jahre mal wieder ausgraben sollte und dann sich nochmal anschauen sollte. Und vor allem aber finde ich, momentan ist das ein sehr bedeutender Film, die Fragen, die er stellt und vor allem wie viele Fragen er stellt und vor allem wie verschiedene Dinge dann doch miteinander zusammenhängen, die man auch als Zusammenhängendes vielleicht betrachten sollte und nicht nur als jeweils den kleinen Teil. Weil man hat ja immer so das Gefühl, vor allem in unserer Zeit, so auch in den letzten Jahren oder jetzt in diesem Jahr, wir hatten ja einen Wahlkampf in Deutschland, es gefühlt wird die Welt gerettet, wenn man ja ein Stück an unserer Gesellschaft verändert. So zumindest einigt sich eine Partei auf einen Slogan und mit dem zieht sie dann in den Kampf und das ist ihr großes Ding und dann sagen sie, das haben wir geschafft oder eben nicht und deswegen ist die Welt ein besserer Ort oder nicht. Ja, aber es gibt viele Probleme und vielleicht muss man manche lösen, wenn man nicht eine Schraube verstellt, sondern vielleicht wird es dann schlimmer, sondern vielleicht muss man einfach großes Ganzes in der Gesellschaft anpacken. Und das trifft eigentlich den Film überhaupt nicht in seinem Kern, aber das ist so ein Anschluss, den er mir gegeben hat.
Jetzt über Fight Club jetzt, ne?
Nee. Nee, aber.
Kann man aber auch über Fight Club sagen.
Kann man auch, ja klar. Also, das sind so Filme, die ich in einem Atemzug nennen würde. So, auch Apocalypse Now. Filme, die einfach eine Relevanz Apocalypse haben. Apocalypse Now, to be honest, Fight Club. Joker. Nee, Joker. Der Film hier hat auch eine gewisse Überschneidung mit Joker, würde ich behaupten. Macht das aber sehr viel besser, souveräner und auch stellt da noch mehr Fragen, würde ich behaupten. Und versucht auch keine Antwort zu finden.
Cool. Ich weiß nicht, hilf mir nochmal kurz bitte auf die Sprünge mit. Habe ich schon erwähnt, dass ich in dem Podcast, dass ich Oldboy geschaut habe? Oder habe ich das in einer privaten Konversation gemacht? Ich glaube, es war eher privat.
Ich meine, als wir das Quiz gemacht haben, haben wir ja alle auch kurz gesagt, was wir so geschaut haben. Da habe ich ja auch gesagt, dass ich Nomadland gesehen habe. Vielleicht hast du da auch kurz gesagt, dass wir...
Das kann da gut sein. Ja. Okay, also ich habe Oldboy geschaut. Geiler Film, schaut es euch an. Abgefuckt, crazy, gut. Ich habe unter anderem Tenet geschaut, gerewatcht.
Ich auch. Bleibt
für mich noch immer eine 10 von 10. Ich feiere das einfach, geiles Ding, hat Spaß gemacht, mein Kollege hat genauso blöd geguckt, teilweise nur 10 Minuten früher, bevor ich teilweise blöd geguckt habe, damals, als ich den Film zuerst mal geguckt habe, ist einfach eine geile Erfahrung und ja, hat mir richtig Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich, glaube ich, langsam keine großen Sachen mehr. Ich kann noch kurz sagen, ich habe Mary Poppins irgendwann noch nachgeholt, auch im Anlass
dazu. Das hattest du auf jeden Fall an meinem Podcast mit Jakob.
Gut.
Ich glaube, ja. Das war auch
Cruella gehatet habe.
Weil da meinte ich am Ende, glaube ich, schaut lieber den auf Disney Plus als Cruella.
Ja. Gut, ansonsten habe ich, ich überlege gerade, ja okay, ich bin jetzt gerade wieder am Suits gucken. Ich habe bereits schon mal bis Staffel 7 geguckt. Ich habe jetzt vorhin auch, als du reingekommen bist, war ich gerade erste Staffel, Folge 7 oder so, habe ich jetzt heute wieder angefangen. Ich habe einfach ein paar Clips geschaut und dachte mir jetzt, Alter, ich habe jetzt wieder so Bock auf Suits. Will ich jetzt mal wieder reingucken. Ja. Daher, das steht es bei mir noch an. Aber ansonsten habe ich nichts mehr groß auf meiner Liste. Da bin ich jetzt ganz offen, noch dir zuzuhören, was auch immer du jetzt
also
noch
sagen möchtest. Also ein paar Sachen werde ich dann verschieben. Ich weiß nicht, doch ich habe über Tschernobyl mal im Laufe des Sommers und Herbst gesprochen. Ja, stimmt. Da war ich mir vorher nicht ganz sicher. Aber jetzt, wo ich dran denke und du mir das auch bestätigst, habe ich. Wir haben ja beide teilweise, ich weiß nicht, ob du es ganz geschaut hast, Star Wars Visions geschaut. Deshalb bin ich mir teilweise nicht sicher, ob wir darüber gesprochen haben. Ich finde, es gibt ein paar richtig coole Sachen. So die erste Folge finde ich ziemlich gut. Ich finde auch die mit dem Elder finde ich gut. Und ich hatte 3 Folgen. Ich weiß gerade gar nicht mehr.
Das Duell?
Ist das Duell nicht die erste?
Kann gut sein, ja. Also ich habe The Duel, dann The Ninth Jedi haben wir gemeinsam, glaube ich,
geguckt. Fand ich gut, okay. Also ich komme nämlich da, bei vielen komme ich so, also die Guten sind für mich so eine 8, meinetwegen. Viel 6 und 7 mit dabei. Ich finde aber, es fällt nichts ganz nach unten weg. Manches ist nicht so ganz mein Stil. Ich finde auch, es gibt eins über 2 Zwillinge. Das finden ja viele gut, habe ich gesehen. Ich Mich hat es überhaupt nicht bekommen. Was genau ist das für eine Slideshow hier?
Die Filme.
Alle,
ich dachte, okay. Du erkennst es jetzt.
Das mit den Zwillingen hat ein cooles Ende, aber ich finde, der Weg dahin ist irgendwie gar nicht. Das ist kein Star Wars mehr, das ist irgendwo... Also es soll zwar im Star Wars-Universum spielen, aber mich hat es eher an alte Animes wie Naruto und Dragon Ball Z ein bisschen erinnert. weiß ich nicht. Das braucht man, finde ich halt nicht. Das Duell fand ich stilistisch fantastisch. Dafür, dass es eben ein Kurzfilm ist, muss der mir auch nicht die gesamte Welt erklären oder eine große Fragestellung unbedingt ausarbeiten. Da kann das auch einfach ein richtig schöner Film sein, der aber ja auch doch im Star Wars-Universum interessant ist, weil er ja quasi ein Sith-Jäger ist. So, jetzt habe ich den ein bisschen gespoilert. Okay, sorry, aber das fand ich jetzt zum Beispiel ziemlich cool. Insgesamt eben so eine 7,75 von 10. Hat im direkten Vergleich mit den anderen Anthology-Serien, die teilweise ja auch keine sind, möchte ich aber nicht spoilern, die dieses Jahr rausgekommen sind, also sprich What If und hier Love, Death and Robots, war es für mich dieses Jahr die beste davon. Weil
Love, Death and Robots hat ja dieses Jahr nicht so abgeliefert. Ja.
Ich finde, die Christmas-Folge fand ich ja mega, aber ansonsten war da ja nicht so der krasse Shit dabei. Die ist wunderbar gewesen. Die
Christmas, das ist so eine 4 von 10. So.
Und What If, ja, hört unseren What If-Podcast.
War gut, Max liebte
What If. Ich habe es auf IMDb extra nochmal runtergewertet übrigens. Nochmal.
Oha. Max ist unparteiisch. Max ist emotional. Breaking News. Max ist emotional.
Ich würde das nicht verneinen, aber ich... Wir können jetzt nicht über die Daseinsberechtigung von Emotionen im menschlichen Sinne reden und wie was für Auswirkungen hat. Ich bin kein Roboter. Schade. Spoiler. Gut.
Max ist doch kein Roboter.
Ansonsten, ich hebe mir dann ein paar Sachen für die nächste Folge auf. Kann ich kurz sehr sagen, gut. Ich habe aber auch eben Nomadland gesehen. Ich finde, Nomadland ist eine große Enttäuschung. Also
die Regie. Und wer mehr möchte, hört einfach ins Quiz rein.
Ja, ich weiß halt nicht, was ich da genau gesagt habe. Mir bin ich so sicher. Und damals hatte ich da Eternals gesehen. Ich habe mir mittlerweile gesagt, ich finde Eternals besser als Nomadland. Einfach, weil es bei Eternals eine Handlung gibt, in Nomadland nicht. Das
hast du auch damals gesagt, glaube ich.
Und beides reißt aber eben nicht die Wurst vom Teller. Natürlich eine fleischlose Wurst in meinem Fall. Und... Klasse.
Ich weiß damit nicht. Die Aussage
also,
vegan ist.
Also Chloe Zhao habe ich auch kein Problem mit ihr, wie jetzt viele andere so, weil ich finde, das Problem ist bei den Filmen nie die Regie. Das Problem ist eher das Drehbuch. So, und das schreibt ja nicht immer ein Regisseur selbst. Und bei Eternals, ja, teilweise ganz geile Ideen, teilweise all over the place, haben wir ja schon mal besprochen in der Folge zu Eternals. Und bei Nomadland ist halt einfach so, ja, wir fahren jetzt ein bisschen mit dem Van durch Amerika und schauen, was passiert. Und das kann man machen, aber da kommt halt, finde ich, kein großes Ding bei raus. Und vor allem auch nicht der beste Film des letzten Jahres oder dieses Jahres für uns in Deutschland. Umso frecher finde ich, dass jetzt rückblickend eben ein Judas and the Black Messiah nicht den Vorzug bekommen hat. Für mich klarer Gewinner wäre er jetzt zum Beispiel gewesen. So, was ich jetzt gesehen habe. Vor allem eben im Kontrast zum Nomadland für bester Film bei den Oscars. Und es gibt hier wunderschöne Momente. Einer ist auch im Trailer, wenn sie an so einem Bison vorbeifahren. Das ist geil, aber am Ende des Tages passiert der Film und dann passiert er und irgendwann passiert er halt nicht mehr und die Credits kommen so. Es gibt einfach es so da und die Denkanstöße, die kommen, die sind für mich auch nicht neu. Also ich finde auch dieses Nomadenleben, finde ich, in einem Spiel, was ich Anfang dieses Jahres, Ende letzten Jahres gespielt habe, hier Cyberpunk 2077, gibt es auch so eine Fraktion der Nomaden, die finde ich da sehr viel interessanter dargestellt in diesem futuristischen Szenario als hier. Hier sind das halt so Leute, so, die in einem Van leben und dann, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es vielleicht das junge Hollywood oder das liberale Hollywood oder das so halb möchte gern liberale Hollywood sagt so, ach, das ist doch eine neue Idee, nicht ein Haus zu kaufen und da ewig zu leben, sondern immer zu reisen. Oh, das ist ja fantastisch, das müssen wir jetzt alle tun. Oh, bester Film. Und ich sage mir so, ja, okay, das hat sich jeder intelligente Mensch vielleicht schon mal vor 3000 Jahren gefragt. Ihr kommt jetzt drauf, gut, schön für euch, für mich nichts Neues, die Idee, oder auch für, denke ich, all die intellektuellen Menschen da draußen. Und deswegen halt irgendwie, ja, ist halt da, kann man machen. Wenn man aber andere Filme auf seiner Liste hat, die ich hier schon genannt habe, dann sollte man lieber die schauen und fertig.
Basta finite.
Ja, und das... Ich habe nochmal Casablanca geschaut, um hier gut aufzuhören, und habe den jetzt eine volle Punktzahl gegeben. Wäre es das zweite Mal für mich, ist schon 3 Jahre her gewesen, 4. Ich fand den hier besser. Ich mochte damals das Finale nicht ganz, ich finde es heute fantastisch. Ich finde hier auch schön, dass wir eben, was ich heute ein bisschen vermisse, habe ich vorhin schon gesagt, einen Hauptcharakter, der keine weiße Weste hat, sondern eben auch seine Ecken und Kanten. Ein Hauptcharakter, der gebrochen sein darf und dann nicht zum Antagonisten werden muss, sondern einfach ein gebrochener Charakter sein darf und dann halt trotzdem noch Gutes tut, finde ich einfach gut. Haben wir im Mainstream Hollywood ja einfach nicht mehr, vermisst man. Es gibt gute Einflüsse eben im Politischen, was damals wichtig war, und wie das Ganze sich da einsortiert, finde ich auch ziemlich grundsolide. Es gibt ein schönes Geflecht an Charakteren, die eben irgendwie so zusammenarbeiten oder nicht, oder wer arbeitet wirklich mit dem, wem dann an welchem Punkt des Films zusammen, finde ich interessant. Und das alles gepackt, glaube ich, in 100 Minuten oder 110. Der Film ist sehr dicht geschrieben, dichter als meiste Mainstream-Hollywood heutzutage. Und deswegen absolut würdig ein Klassiker, den man heutzutage schauen sollte. Vielleicht nicht ganz so weltbewegend wie manch anderer Klassiker, wie ein, weiß nicht, wie eben die großen Werke, eben Antikriegsfilme, aber durchaus doch ein immer guter Film. Was schaust du so?
Hast du schon mal eine weiße Weste überhaupt gesehen? Wenn ja, stell dir mal eine weiße Weste vor mit einem schwarzen Hemd. Mhm. Ich finde keine Bilder in Google dazu gerade.
Okay. Ich weiß nicht, was das jetzt ist für ein Gehirnfurz.
Ich habe noch nie, also eine weiße Weste, okay, habe ich glaube ich schon mal gesehen, aber ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, ich habe noch nie ein schwarzes Hemd mit einer weißen Weste gesehen. Westen sind noch total rar in weiß. Warum sagt man dann weiße Weste?
Also ich würde einfach mal sagen, dass generell ja schon Hemd und Anzug in unserer Gesellschaft, es sei denn, man ist Banker oder Versicherungsvertreter, momentan nicht in der Mitte stehen. Du wirst ja eher heutzutage schief angeschaut, zumindest im Schnitt, wenn du mit Anzug und Hemd und Anzughose rumläufst. Und dann auch noch die Weste dazu, ist ja noch mehr in diese Richtung und noch weiter entfernt von der Durchschnittsmode heutzutage. Und dann auch noch in weiß, ist ja dann wirklich eher nur für Hochzeiten und so. Und dann halt noch die
Kombi jetzt. Ich habe jetzt erst schwarz-weiß gesehen.
Weiße Weste, schwarz ist dann natürlich noch schwieriger. Also wirst du das nicht so leicht finden. Aber ich überlege gerade, es in Goldfinger, glaube ich, zu Beginn hat Connery einen weißen Anzug an. Ich weiß aber nicht, ob er eine weiße Weste dazu trägt. Wir sollten mal eine Liste machen mit Mode in Filmen, quasi die modischsten Filme. Das fände ich mal interessant.
Schreibe ich uns sofort zu.
Wahrscheinlich wäre ein Film eines Modeschöpfers mit oben mit dabei. Verraten würde ich jetzt nicht genau was, aber die ganz Findigen da draußen wissen das dann eh. Aber das wäre mal eine coole Sache. Darauf hätte ich Lust. Ich meine, es ist dann auch nicht so eine Liste, wo dann 1000 Sachen kommen, so, aber das ist doch viel besser, weil das ist ja jetzt nicht so einschlägig feststellbar wie die besten Actionfilme, sondern so.
Das ist ja schon eher so. Ich kenne schon einen Film. Das liegt aber hauptsächlich daran, weil ich darin mitgespielt habe.
Gut, dann lass es uns hier beenden. Eine dicke Folge, auch wenn nicht alles von mir reinkommt, wird nochmal eine dicke Folge im Dezember, denke ich.
Ja.
Und um den Jahreswechsel hockt man da viel zu Hause, schaut 3x3 Haselnüsse, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel, also quasi 9 Haselnüsse für 3 Aschenbrödel. Wie auch immer.
Und Tucker and Dale vs. Evil.
An Weihnachten, oder? Ja.
An Halloween. Was ja bald wieder ist. Spaß.
Macht's gut. Gut.
Haut rein,
schreib fürs gerne auf Instagram. Achso, ja. Machst du ruhig. Ja. Hier.
Nee, du.
Mach nee, nee, mach du. Ich habe anmoderiert.
Ich mache mit Nudeln.
Ja, willst du uns gleich mitnehmen?
Nee, gut, dann ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns auf Instagram und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.